Bayern Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Mit 32 Jahren war er CEO der Ausbildungseinheit der NOSA-Gruppe, einer der führenden IT-Dienstleister in der Schweiz. Seit 6 Jahren amtet Adrian Krebs als CEO von TIE International und ist Gründer und Mitglied des ETH Circle der ETH Zürich, eines globalen Netzwerkes von ETH-Botschaftern. Adrian Krebs baut Brücken, um den digitalen Wirtschaftsstandort Schweiz weiterhin attraktiv für die Zukunft zu gestalten. Adrians Mission ist es, die Bildungsschweiz global zu vernetzen. Herzlich willkommen beim Swiss Capricorn Podcast, Adrian Krebs.
Merci vielmals. Schön, dass ich da sein.
Adrian, ich beginne mal gerne den Podcast mit der Frage, wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt in deinem Leben angekommen? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, schon ein paar Jahre her. Ich habe tatsächlich die Chance bekommen, als Kind dürfen schon einen Computer zu haben, was damals rein monetär nicht so einfach war. Und habe dann auch noch ein Buch bekommen über Programmierung von meinem Cousin und habe dann so gelernt, Turbo Pascal programmieren. Und ja, mit 12 habe ich dann angefangen, Software zu schreiben. Die es noch kennen, Norton Commander, hat dort gelernt, Software entwickeln, auf ganz, ganz trivialer Ebene, alles selber beigebracht. Hat dann auch ein Startup gehabt und habe Software gemacht für eine Gärtnerei, für die Logistik von dieser Gärtnerei. Und bin eigentlich so dann in das Thema von der Informatik reingekommen. Und habe es eigentlich immer spannender gefunden, Produkte erzeugen, anstatt einfach gamen.
Also spüre ich auch so ein unternehmerisches DNA in dir, ist das richtig?
Ja, absolut. Ja.
Und ein bisschen Techie-Nerd dazu.
Ja. Schlimm.
Ja, das sind ja gute Voraussetzungen, auch für die Zukunft für dich gewesen. Du bist ja auch viel unterwegs, Adrian, auch vor allem in den USA viel unterwegs. Du siehst die Welt, du siehst auch, wie andere Ökonomien funktionieren. Was denkst du, macht denn den Wirtschaftsstandort Schweiz besonders stark?
Ich denke, es sind immer viele Faktoren, die zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort führen. Wenn es einer wäre, wäre es sehr einfach, das einfach zu kopieren. Was sicher für euch spricht, sind Sachen wie logistische Vorteile, Flughafen, ÖV, Strassennetz, die wir haben, etc. Stabilität, politische Stabilität. Aber jetzt zu unserem Thema heute, ich komme aus der Bildung. Ich denke, ein essentieller Bereich ist die Bildungslandschaft. Wir haben mit der ETH sicherlich eine der absolut besten Universitäten auf der ganzen Erde. Im technischen Bereich sind wir vielleicht auf Nummer 1 von Kontinentaleuropa oder sicherlich unter den ersten 3 und können so die essentiellen Talente anziehen. Aber wir haben auch, und das ist wie eine Pyramide, nicht nur die Spitze, sondern wir haben eben auch sehr, sehr viele gute Leute, die dann die Arbeit am Schluss mitmachen in der Breite. Und das haben wir halt mit unserer dualen Bildung. Und ich denke, das ist der grosse Vorteil zu anderen Ländern. Alle wollen einen Bachelor, einen Master, einen PhD machen. Das ist ja grundsätzlich auch nicht falsch. Aber wir können keine Firmen aufbauen, nur mit PhDs. Es braucht halt auch noch Leute, die an der Werkbank stehen, die Häuser bauen und das sehr präzise machen zu einem zahlbaren Preis. Und das ist ein Gut, das wir uns unbedingt behalten müssen und nicht verakademisieren. Also da nicht versuchen, noch mehr Schulen zu bauen, noch mehr Staat, sondern das weiterhin so in der Wirtschaft behalten, dass die Wirtschaft bestimmt, was man braucht und nicht der Staat.
Also wichtig, die Bildung vor allem auch auf die Wirtschaft hören, was gebraucht wird und dann natürlich eine politische Stabilität, die es in der Schweiz gibt und natürlich auch die Infrastruktur, die auch wichtig ist. Worauf muss denn die Schweiz achten, dass sie weiterhin wettbewerbsfähig bleibt für die Zukunft? Gibt es noch weitere Dinge?
Ich denke, ja, es ist sehr wichtig, dass wir auch da wieder die politischen Rahmenbedingungen können schaffen können, die wir brauchen, um da gedeihen. Und eine von diesen Rahmenbedingungen, die sich muss ändern, ist Geschwindigkeit. Oder? Der Staat an sich ist logischerweise immer ein bisschen träge. Das ist in jedem Land so, ist auch grundsätzlich per se nicht falsch. Nur die Welt geht immer schneller und wir müssen mit dem können mithalten. Und ich glaube, dort müssen wir uns überlegen, wie kann sich die Schweiz organisieren, dass wir mit dieser Dynamik können Schritt halten können. Ein Stichwort zum Beispiel. Die baltischen Staaten machen das sehr gut. Israel macht das sehr gut. Dort ein bisschen abkupfern, wie man auf den Speed kommt, den sie haben. Und weniger schauen auf Länder wie Japan, die sehr träge sind, weil das darf nicht unser Beispiel sein.
Das heißt also, die Schnelligkeit kann man noch mal ein bisschen vorantreiben. und dass man nicht gelähmt wird durch staatliche Prozesse.
Genau, zum Beispiel der Staat empfiehlt bei der Prüfung in der Schweiz, dass man alle 5 Jahre frühestens den Beruf überprüft, ob der noch so richtig ist. Man empfiehlt alle 10 Jahre eine grosse Überprüfung machen von einem Berufsfeld. Und das ist für mich utopisch. Also sagen, 2025 ist der Beruf XY so und 2035 schauen wir es wieder an. Das ist viel zu spät. Das hätte mal funktioniert vor 60 Jahren, wo man das so definiert hat. Heute geht das nicht. Und das heisst, wir müssen andere Rahmenbedingungen haben, weil wir mit dem riesen TÜV, wie wir es heute fahren, können wir keine neuen Bildungsgefäße schaffen. Es gibt aber Initiativen, zum Beispiel auf Fachhochschulebene, wie die HSLU. Ich kann jetzt keine Werbung machen, es sind alle Fachhochschulen sehr gut in der Schweiz, aber die HSLU macht zum Teil halt Sachen ein bisschen anders, ein bisschen schneller, wo man sagt, hey, wir machen zum Beispiel einen Bachelor Cyber Security, also nicht Informatik, Vertiefung Cyber, sondern wir machen einen Bachelor Cyber Security, Vollgas, genau das Thema. Und die haben das innerhalb von kurzer Zeit aus dem Boden gestampft, mit Professur, mit allem drum und dran, was es halt braucht. Und ich glaube, genau das müssen wir mehr forcieren in der Schweiz, und das machen wir aber schon recht gut.
Dann hast du ja viel auch mit Mitarbeitern zu tun, mit Rekrutierung von Mitarbeitern. Du bist ja sehr im Bildungssektor unterwegs. Was sind denn deiner Meinung nach Herausforderungen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, wenn du jetzt dir Unternehmen anschaust?
Wir haben ja einen Arbeitnehmermarkt mittlerweile. Es hat sich zwar wieder ein bisschen entschärft, das war vor 2 Jahren schlimmer gewesen. Aber ja, es ist schwierig, die richtigen Leute zu finden. Es ist darum enorm wichtig, dass man sich auch zuerst überlegt, was sucht man. Und dann sich Zeit nimmt bei der Rekrutierung. Häufig ist man im Stress. Man muss Jobs sofort besetzen. Man hat eine Zielführung, oder, wo man sagt, hey, 3 Monate muss die Position wieder besetzt sein. Und das ist falsch. Oder? Ich glaube, es lohnt sich, da, sich Zeit zu nehmen, umzuschauen, wer passt. Ehrlich sein zu den Leuten, die Firma gut zeigen, Probe, Arbeitstage machen, so Sachen, dass man dann die richtige Person findet und dann längerfristig glücklich ist.
Was können denn Unternehmen tun, um attraktiv für Mitarbeiter, sage ich mal, zu bleiben? Also was gibt es noch für Dinge, die Unternehmen tun können?
Also wir jetzt, die sehr stark in der Informatik daheim sind, haben halt im Raum Zürich zum Beispiel, aber auch im Zug und Basel das Problem, dass es halt viele Firmen gibt, die fast unlimited Salär können zahlen können. Beispiel Google, wo auch normale Mitarbeiter mal 500.000 kann verdienen oder 750.000 ohne Funktion, spezielle Funktion. Da können wir nicht mithalten. Oder? Ich glaube, man muss für sich selber einen Weg finden, was der USP soll werden bei den Leuten, damit man lukrativ bleibt. Wir von Time International haben uns entschieden, mit der Internationalität zu punkten. Da ist der Name auch International drin. Das ist also nicht einfach nur ein Marketing-Gag, sondern jetzt ist gerade ein Mitarbeiter für ein Projekt auf Cape Town gegangen, kommt heute heim. Ich sehe ihn nachher wieder im Büro. Er darf seine Partnerin mitnehmen, hat noch einen Lernenden mitgenommen, soll für alle ein Happening sein, soll aber auch der Firma etwas bringen natürlich. Also es war keine Ferien, die mussten dort arbeiten. Wir gehen jetzt dann, ein paar sind aktuell in Berlin, wir gehen jetzt dann wieder auf New York und das gefällt den Jungen. Leute, aber auch den Älteren sehr gut. Also ich kenne niemanden, der sagt, oh nein, ich muss jetzt geschäftlich auf New York, scheisst mich mega an. Das gibt es wirklich nicht. Die meisten freuen sich über das. Und das ist eine Chance, die wir jetzt für uns gefunden haben, die vielleicht in einem anderen Unternehmen aufgrund des Kontextes nicht möglich ist.
Also das heisst, so eine gewisse Internationalität und auch Flexibilität. Gibt es sonst noch Dinge, wo du denkst, wenn ein Unternehmen das Kandidaten bieten kann, dann bleiben sie auch und wandern nicht jetzt zu den großen Tech-Firmen zum Beispiel?
Ja, es gibt 1000 Möglichkeiten. Jeder muss halt das für sich selber finden. Von Auto, wo zur Verfügung stehen, GAs, wo man zahlen, Homeoffice-Möglichkeiten etc. Jetzt aber gerade beim Homeoffice bin ich skeptisch. Ich kann manchmal Leute abwerben, wie sie sagen, ja weißt, in meiner Firma ist es nicht mehr so toll wie auch schon. Und ich spüre raus, dass es Homeoffice ist, weil sie keinen Bezug mehr haben zu den Menschen, aber sie spüren es selber nicht und geben der Firma die Schuld. Dabei haben sie sich daheim vergraben und haben an diesen sozialen Aktivitäten im Teil genommen. Und bei uns ist es zum Beispiel Pflicht, dass man fast immer im Geschäft muss sein. So einen Tag in der Woche geht sicher. Aber grundsätzlich ist man im Geschäft, da hat man auch die Möglichkeit, um zusammen mal eins zu ziehen. Man trifft sich beim Kaffee, es gibt Früchte und Gipfel und so. Und das gefällt den Leuten und dann haben sie auch wirklich Freude aneinander. Und das muss sich aber jede Firma selber überlegen, ob Homeoffice wirklich ein Vorteil ist oder vielleicht auch eher ein Nachteil.
Also es könnte auch eine Mischform zum Beispiel dann sein, so 50, oder es kommt wirklich auf die Firma drauf an, was das beste Modell ist für die Firma.
Ich glaube schon, nur man muss sehen, Freundschaften entstehen nicht über Teams, Calls und so weiter. Freundschaften entstehen bei der Kaffeemaschine und beim Mittagessen. Das Vertrauen, dass man einander helfen kann. Manchmal ist es auch, hat man Hemmschwellen, um jemanden zu fragen, du kennst dich aus in diesem Thema, ich brauche Hilfe. Ein Call aufsetzen braucht immer extrem viel und schnell bei der Kaffeemaschine sagen, hey, du bist doch mal der HSG gewesen, du kennst dich sicher aus mit dem Thema. Ich kann nur schon helfen, dass der sagt, nein, das Thema kenne ich nicht, aber ich kenne wieder einen. Und hey, schau, dort läuft er gerade durch, schau, ich haue ihn an für dich, ich kenne den. Und das ist daheim einfach nicht. Und ich glaube, das haben die Leute ein bisschen vergessen.
Was können denn Kandidaten tun, um fit zu bleiben in diesem ja auch kompetitiven Arbeitsmarkt, der sich so schnell verändert auch?
Es ist sicherlich sehr unterschiedlich, je nach Branche. Oder? Ich kann das nicht verallgemeinernd sagen für andere Branchen. Bei uns in der IT ist es halt einfach brutal. Oder? Man muss wirklich am Ball bleiben. Die Technologien haben sich früher, vor 30 Jahren, so alle zwei Jahre verändert. Manchmal ist es ein kleiner Schritt. Und heute sind die Schritte so alle drei Monate. Und zum Teil sind es essentielle Schritte. Halt. Nicht nur AI, sind auch Themen wie Blockchain, Internet of Things, und du kannst gar nicht alles lernen. Also du musst dich auch irgendwann einmal fokussieren. Das ist auch wieder zu deiner ersten Frage von der Bildung zurück. Ein bisschen, du darfst nicht zu stark in die Breite gehen. Viele wollen, gerade staatlich organisierte Schulen, wollen dir eine Breite geben. Das tönt einmal gut auf dem Papier, aber keiner sucht Generalisten. Das gibt es gar nicht mehr. Du brauchst wirklich Fachspezialisten. Du musst sehr schnell in die Tiefe gehen. Und ich sage den Leuten immer, bleib bei dem, was du kannst. Du kannst auch gerne mal Sachen ausprobieren, aber bleib wenigstens wie einem wirklich extrem stark und behalt das für dich und dann wirst du auf dem Markt immer beliebt sein.
Gerade du sprichst ja Blockchain, neue Technologien an, auch KI, und das verändert ja die Welt in der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, deiner Meinung nach, welche Jobs werden verschwinden, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Also verschwinden ist immer schwierig, oder? Ganz verschwinden tut ja nie etwas. Es gibt immer noch Taubenzüchter, die Post verschicken oder so. Aber ich denke, Übersetzer wäre es ganz schwierig haben. Das ist vermutlich passé für 99% der Gesellschaft, die das nicht mehr braucht. Und viele Berufe werden sich müssen verändern. Also dass man sagt, ja, der Teil ist automatisiert. Wo ich auch schwarz gesehen ist bei den Buchhaltern. Und zwar halt beim unteren Level wirklich Kontierung, Quittungen einlesen etc. Das ist bei meiner Firma komplett mit AI automatisiert. Wir haben das früher Nearshore oder Offshore können auslagern, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die Arbeitsplätze gehen leider Gottes verloren. Wir können das automatisieren, es braucht nur noch Spezialisten wie der Tüfi, die halt schauen, dass die Transitorische stimmen, dass die Konten halt noch ein paar Stichproben machst und schaust, dass alles sauber ist für die Steuern. Aber so die Massenarbeit an buchhalterischer Tätigkeit, die wird entfallen. Wer das nicht macht, der Schritt, der wird wirtschaftlich Schwierigkeiten haben, kompetitiv zu bleiben. Also man sieht, dass auch jetzt schon Staatsbetriebe machen immer noch sehr viel von Hand, weil sie nicht den Druck haben. Private Firmen sind nötig, noch am Automatisieren. Das sind so Berufe. Und vielleicht auf der anderen Seite, was sind die gewinnen? Da sehe ich sehr viel Potenzial bei den handwerklichen Berufen, wie Sanitärinstallateure, Elektriker. Da wird noch lang, das kann ich von der ETH her sagen, bis die Roboter können unter ein WC kriechen und eine Schraube lösen an einem Siphon, braucht es noch ein Zeitchen. Das werde ich vermutlich nicht mehr erleben oder sehr, sehr spät. Und die sind sicherlich gesucht und gut bezahlt.
Ich hätte dann auch noch eine Frage zu dir persönlich, Adrian. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere? Wie würdest du dich da einschätzen?
Superpower, so viel betrieben. Ich denke, ich habe ein gutes Netzwerk. Das hilft mir immer, Probleme zu lösen. Wenn ein Kunde etwas braucht, das ich nicht bieten kann, kann ich ihm trotzdem eine Antwort geben mit dem Netzwerk. Und ich empfehle auch allen Leuten, baut euer Netzwerk auf, das gehört euch, das kann euch niemand nehmen. LinkedIn ist ein Element vom Netzwerk, Sales Tools, HubSpot etc. Aber es ist ein richtiges Netzwerk, da musst du Menschen treffen und mit einem Kaffee trinken. Und das Zweite ist, ich glaube, ich bin extrem breit, was meine Grundkenntnisse sind. Also ich bin tief in der IT drin, aber ich weiss auch, wie die Maschinenindustrie funktioniert. Ich habe für Ferrari gearbeitet, Formel 1 Team, Satellitenprogrammierung gemacht, Bankenwesen gemacht und dort halt kann ich gut unterstützen. Wenn jetzt einer sagt, hey, ich brauche eine IT-Lösung, was ich auch der Tiefe kann bieten kann, bin ich aus der Pharma und ich sage, aha, okay, ich kenne Pharma, weil ich mal genomische Sachen gemacht habe für Drosch und dann weiss ich etwa, wie die Industrie funktioniert. Mhm.
Gibt es denn irgendeine Superpower, die du dir wünschen würdest, wenn du dir jetzt einen Wunsch frei hättest?
Beruflich eigentlich nicht, nein. Privat gäbe es schon ein paar Sachen, wie ich finde Sprache lernen beruflich völlig sinnlos, braucht es nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Sprache könnte, einfach so als Hobby, wäre doch schon schön, oder?
Ja. Welche würdest du dir wünschen, die du dir jetzt...
Ich finde Russisch sehr spannend, weil sie sehr komplex ist. Wenn man Türkisch ist jetzt auch schön, aber Türkisch ist sehr einfach, oder? Wegen weniger Zeiten etc. Und Russisch ist sehr komplex. Mandarin wäre sicher auch spannend, einfach damit man eine Kultur versteht von dem Land. Oder? Nicht wegen dem Wort selber, sondern wegen den kulturellen Elementen dahinter.
Gibt es denn eine bekannte Persönlichkeit, die du besonders bewunderst und auch warum oder mehrere?
Nein, eigentlich nicht. Ich tue nicht Menschen... bewundere. Ich tue auch keine Gottheiten arbeiten. Von dem her, ich finde, ich tue gerne Skirennen schauen. Da gibt es in der Schweiz ein paar gute Frauen und Männer, die man Freude hat jedes Wochenende. Vertröste dich gerade eine harte Zeit. Bewundern würde ich jetzt aber nicht sagen. Und ich habe Respekt vor Leuten wie zum Beispiel Peter Spuhler, wo eine kleine, was ist, glaube ich, 17 Leute baut, wo Zügli herstellt, wo du sagst, wer macht noch Züge in einem Land, Hochlohnland wie die Schweiz? Und heute sind das weit über 10.000 mit gigantischen Fabriken weltweit. Und da sind 20, 30 Jahre, da habe ich also Respekt vor dieser Leistung.
Absolut. Zum Abschluss, Adrian, würde ich dich gerne noch fragen, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Finde ich super Frage, weil alle jammern immer, was KI schlecht macht, oder? Aber ich tue auch nicht sagen, mein Toaster kann nicht Staub saugen, sondern der Toaster tut Toaster und der Staub saugen tut Staub saugen. KI tut jetzt schon sehr gut übersetzen für mich, nimmt mir viel Zeit ab, weil ich habe Englisch, aber ich bin halt nicht schnell. Und ich bin überzeugt, in 2 Jahren ist das besser, als wenn ich es selber gemacht hätte. Momentan muss ich es noch korrigieren. Ich denke, 2 Jahre ist das passé in verschiedenen Sprachen. Dann aber auch Korrespondenz wird sehr viel generisch sein. Es wird mir Sachen abnehmen, wie ich vorher gesagt habe, Buchhaltung, wo eigentlich mehr ein Ärgernis ist und kein Erzeugnis, das dir Freude macht, wo du auch gerne investierst in das, wo du sagst, nein, eigentlich ist es ein Hygienefaktor, oder? Und privat wird natürlich auch vieles kommen. Ich denke zum Beispiel an Kopfhörer, respektive Hörgeräte, die Gott kann übersetzen, die es jetzt schon gibt. Aber noch nicht gut ist, in Zukunft wirst du können auf Spanien gehen und alles, was die Leute reden, wirst du gerade auf Deutsch verstehen und du kannst mit denen auf Deutsch reden und es wird für sie auf Spanisch ankommen. Und das gibt sicherlich gesellschaftlich eine neue Chance.
Absolut, absolut. Adrian Krebs, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auch weiterhin auf spannende Gespräche mit dir und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg.
Merci, Jakob, für das Gespräch.
Potenzial, Technologie.